Wir wollen weitermachen mit Daniel und wie das mit so Themenreihen ist, man kommt auch an Themen, die hätte man sich sonst vielleicht nicht ausgesucht. Und ich habe es dem Christopher schon gesagt, ich war zwischenzeitlich etwas mit mir am Kämpfen, den Text heute vielleicht auszulassen und zu überspringen, aber ich kann auch den Christopher ruhigen, ich habe es nicht gemacht und auch nicht bereut, Stand heute. Ich hoffe, es geht euch auch noch so nach der Predigt. Denn die Texte stehen nicht umsonst in der Bibel. Und wir wollen uns auch heute wieder ein Gesicht Daniels anschauen, eine Prophetie. Wir hatten ja schon einige Male angeschaut, Daniel ist ein prophetisches Buch. Aber den meisten von uns sind eigentlich eher diese Begebenheiten in Babylon im Kopf, was er da erlebt hat. Wir sind aber seit Kapitel 7, was das letzte Mal dran war, jetzt bei den Prophetien Daniels. Und wir kommen heute zum nächsten Text. Und der Text hat mich wieder sehr beeindruckt, weil er erfüllte Prophetien beinhaltet, sehr präzise erfüllte Prophetien. Aber er geht auch noch einen Schritt weiter, das werden wir uns später anschauen. Bevor wir den Text lesen, möchte ich noch auf eine Besonderheit hinweisen, die wir im Hinterkopf behalten sollten. Ich hatte das schon mal am Anfang gesagt, bei einer der ersten Predigten, aber das ist schon lange her. Das Buch Daniel weist eine Besonderheit auf, es ist in zwei Sprachen verfasst worden. Und zwar ist das erste Kapitel in Hebräisch und die ersten vier Verse des zweiten Kapitels. Das ist das Kapitel, wo es darum geht, wie Daniel mit seinen Gefährten verschleppt wird aus Jerusalem. Die kamen so in die Elite-Kaderschmiede der Babylonier, wurden ausgebildet mit allem, was sie konnten, bekamen andere Namen und die sollten so richtig entwurzelt werden und dann zu Führern in Babylon. Und dann kommen mehrere Kapitel, wo es um Nebukadnezar geht, um seine Träume, um Belsazar, um Darius, um Daniel in der Löwengrube, um die Freunde im Feuerofen. Und diese Kapitel bis Ende von Kapitel 7 wurden in Aramäisch aufgeschrieben. Und Aramäisch war die Sprache Babylons, die, sagen wir mal, die offizielle Landessprache Babylons. Das heißt also, irgendwas muss es damit ja auf sich haben. Und ich denke, das ist kein Zufall, denn heute ab Kapitel 8 springen wir wieder ins Hebräische zurück, bis zum Ende des Buches. Ich denke, das hat etwas zu sagen. Und zwar, wenn wir uns anschauen, welche Prophetien in den Kapiteln 2 bis 7 vorkamen, dann sind es sehr globale Dinge, das sind die Abläufe der Weltreiche, es zeigt diese Könige, die immer wieder die großen Erfolg hatten, die immer mehr über sich hinausgewachsen sind, die immer mehr eingebildet wurden, selbstherrlich und dann wieder von Gott zurückgeholt. Ob das jetzt Nebukadnezar war, der zwischenzeitlich verwirrt wurde, oder Belsazar, der mit den Gegenständen aus dem Tempel eine Orgie gefeiert hat und dann die Schrift an der Wand gesehen hat. Das sind wohl Texte, die auch die Babylonier in der Lage gewesen sein sollten zu verstehen oder auch andere, die nicht des Hebräischen mächtig waren. Und ab Kapitel 8 bis zum Ende geht es jetzt wieder um Dinge, die das Volk Gottes betreffen, die auch das Heilige Land betreffen. Und es ist also eine Besonderheit, denn wir werden sehen, dass sich auch Themen aus Kapitel 7 zum Teil wiederholen oder neu aufgegriffen werden. So, wir hatten schon beim letzten Mal geschaut, da ging es um die Weltreiche. Wir hatten gesehen, dass das ein immer wiederkehrendes Thema bei Daniel ist. Es ging um die Statue mit den Materialien, wo wir die vier Weltreiche gesehen haben. Wir hatten von den vier Tieren gelesen, die die Weltreiche darstellen. Und auch heute beginnt der Text mit einer gewissen Wiederholung, die dann aber einen ganz anderen Aspekt und Verlauf nimmt. Der Text aus Kapitel 7, da hatten wir im ersten Vers gelesen, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum. Und dann hat er den Traum von den vier Tieren, die die Weltreiche dargestellt haben. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und Kapitel 8, da lesen wir im ersten Vers, es ist im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar gewesen. Das heißt also, Belsazar, ein babylonischer König, der letzte babylonische König, der war noch an der Macht. Und es sind gerade mal 2 Jahre vergangen seit dem Gesicht aus Kapitel 7. Ich möchte mit uns jetzt den Text lesen. Daniel 8, Abvers 1. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir am Anfang erschienen war. Und ich schaute in dem Gesicht, und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt, und ich schaute in dem Gesicht, und ich war am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner, und beide Hörner waren hoch. Aber das eine war höher als das andere, und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Und ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und nahm ihm das beständige Opfer weg, und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete: Wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, dass sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird? Er sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen. Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Es geschah aber, als ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulai eine Menschenstimme, die rief und sprach: Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir: Du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinem Standort. Und er sprach: Siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zorns geschehen wird. Denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht in seiner eigenen Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten, und sein Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird starke verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Und der letzte Vers, der hat auch auf mich erstmal zugetroffen. Und niemand verstand es. Was ich an diesen Texten besonders schätze, sowohl in Kapitel 7 als auch in Kapitel 8, das ist die Besonderheit, die wir hier haben. Wir bekommen ein Gesicht. Wenn wir nur das Gesicht kennen würden, ich würde kein Wort verstehen. Man könnte vielleicht noch manches reindeuten, aber wir haben die Besonderheit hier, dass das erklärt wird. Dass Gott durch den Engel Gabriel Daniel erklärt, was er hier sieht. Und wenn wir uns jetzt mal in Daniel zurückversetzen, der wusste nun wirklich gar nichts davon. Der konnte nichts erahnen von dem, was da passieren sollte. Wir sind heute einige Jahre später dran und können schon zurückblicken, können schon manches erkennen, was schon erfüllt worden ist. Daniel hat es also noch viel schwerer und er war noch viel verwirrter als wir, wenn wir diesen Text lesen. Und ich möchte mit uns jetzt trotzdem anschauen, was hier passiert. Möchte mir mit euch anschauen, ja, wir müssen heute auch ein bisschen wieder Geschichte machen, was sich davon wie erfüllt hat. Ich denke, manches hat jeder von uns schon mal irgendwann im Geschichtsunterricht gehört. Und dann schauen wir auf das, was da am Ende steht. Ich möchte es zweiteilen. Ich möchte einmal was zu diesem Widder und dem Ziegenbock sagen und dann wollen wir uns dieses kleine Horn anschauen. Wer aufgepasst hatte, in Kapitel 7, da war auch schon mal die Rede von so einem kleinen Horn. Und wir werden uns dann anschauen, was wir über das kleine Horn finden. Ja, das werden wir sogar bis im Neuen Testament schauen, weil auch da davon die Rede ist. Wir hatten also, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer wiederkehrend diese vier Weltreiche bei Daniel, die sich ablösen, die in ihrer Qualität immer abnehmen. Und wir schauen jetzt hier auf einen dieser Wechsel. Daniel steht in der Residenz Susa. Hat mir erstmal gar nichts gesagt, kann man nachschauen. Susa war eine persische Stadt. Und ist also schon mal was Besonderes. Daniel war in dieser Residenz Susa. Ob er da in dem Traum nur war oder ob er da tatsächlich war, lesen wir nicht genau. Tut wahrscheinlich auch nichts zur Sache. Er war aber in Persien. Wir befinden uns aber im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar. Der war aber der babylonische König. Das heißt, Babylon war die Weltmacht. Und Daniel wird aber schon mal nach Persien versetzt. Das ist also schon der erste Hinweis auf das, was bald kommen wird. Es wird schon mal eine Stufe weiter versetzt ins nächste Weltreich und sieht jetzt dort diesen Widder mit den zwei Hörnern. Und Gabriel hat ja erklärt, welches Reich das ist. Der Widder hatte zwei Hörner, das eine kam zuerst, das andere später. Das sind die Meder und Perser. Erst kamen die Meder, die waren aber kleiner, dann kamen die Perser, das größere Horn, die sind so zu einem Volk verschmolzen, das Medo-Persische Reich. Und dieser Widder steht dort und der stößt mit seinen Hörnern in drei Himmelsrichtungen. Und wer das nachlesen will, kann das gerne tun. Es ist tatsächlich so, dass die Meder und Perser in die Himmelsrichtungen, die hier genannt wurden, Westen, Norden und Süden große Eroberungsfeldzüge unternommen haben. Die waren sehr erfolgreich damit. Die haben viele andere Länder übernommen. Und ja, die wurden einfach zu einer Weltmacht. Und wie es auch dort steht, wurde der Widder groß und keiner konnte aus der Hand errettet werden. Die Meder und Perser hatten eine Zeit in etwa 200 Jahre, wo sie an der Macht waren und wo sich keiner ihnen in den Weg stellen konnte. Zur Grobeinschätzung, also das Gesicht, was Daniel hatte, kann man durch die Erwähnung von Belsazar ziemlich genau auf 550 vor Christus datieren. Einfach auch mal eine Größenordnung zu wissen, wo wir uns befinden. Und jetzt wird also gesagt, der Widder stößt nach Westen, Norden und Süden. Und was man zu solchen Texten hier immer sagen kann, ist, stehen ja recht präzise Dinge drin. Abläufe von Weltreichen, man kann das recht gut nachvollziehen. Und wenn man mal einfach mal eine bibelkritische Seite liest, dann wird an der Stelle gesagt, ja, ganz klar, das ist so präzise, das hat natürlich einer geschrieben, als es längst vorbei war. Und jetzt tut man so, ach, Wunder, was da für Prophetie drin steht. Und wenn eine Prophetie etwas vage ist, dann sagt die Bibelkritik, ja, das ist so allgemein, das könnte ja alles heißen. Das heißt also, wenn wir diesen Text lesen, dann wird das immer noch so bleiben. Auch die beste Erfüllung einer Prophetie wird niemanden überzeugen, der nicht glauben will. Wer nicht glauben will, der wird immer einen Weg finden zu sagen, ja, das ist natürlich nachher geschrieben worden. Oder der wird immer eine Erklärung finden. Das geht ja immer weiter. Ja? Selbst als die Menschen Jesus selbst gesehen haben, haben sie Wege gefunden, warum er nicht Gottes Sohn sein kann, die Juden. Das heißt also, zu solchen Texten muss man sagen, es wird auch immer Kritik dazu geben. Ich glaube, was in der Bibel steht, und wenn wir sehen, was Daniel zur Zeit Belsazars schon gesehen hat, dann ist es für mich absolut beeindruckend. Und gehen wir zurück zum Text. Dieser Widder wird also dann abgelöst. Es kommt ein Ziegenbock angerauscht, sage ich mal. Das steht da, der hat nicht mal richtig den Boden berührt. Der hatte ein riesiges Horn und schmeißt diesen Widder um. Und was ist passiert? Nachdem also die Meder und Perser schon ein riesiges Reich aufgerichtet haben, ich könnte euch jetzt auch die ganzen Länder nennen, aber das würde zu viel Zeit wegnehmen, wer kam dann? Wer war das griechische große Horn? Das war Alexander der Große. Und der kam auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit an. Der hat in wenigen Jahren ein Reich aufgebaut, was es vorher noch nie in dieser Größe gab. Der war ein außergewöhnlich großes Horn. Alexander der Große hatte gerade mal ungefähr 13 Jahre in der Macht. Und er hatte ein Reich. Ich habe mal nur die Länder rausgelesen, die er übernommen hatte. Griechenland, Mazedonien, Bulgarien, die Türkei, Syrien, Jordanien, Israel, Libanon, Zypern, Ägypten, Libyen, Irak, Iran, Kuwait, Afghanistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan, Ukraine, Rumänien, Albanien, Aserbaidschan und sogar in Ägypten war der Mann. Und in Indien. Der hatte ein riesiges Reich in wenigen Jahren aufgebaut. Der hatte nur 13 Jahre. Der hat Städte eingenommen, davon lesen wir auch in der Bibel, die galten als uneinnehmbar. Der hat Babylon zerstört. Der hat in Babylon einen Turm abreißen lassen und woanders wieder aufbauen lassen. Der hatte eine unglaubliche Macht. Der hat die Meder und Perser ausradiert. Und es war auch so, wie es hier steht, die waren erbitterte Feinde, die Meder und Perser und die Griechen. Und wie Gott das vorhergesagt hat, war es tatsächlich so. Erst war dieser Ziegenbock, erst schienen die Meder und Perser völlig uneinnehmbar, keiner konnte sich ihnen in den Weg stellen. Und dann kam doch ein Reich. Wir hatten in Kapitel 7 gelesen, dass von jedem Weltreich, was es auf der Erde gibt, Gott denen ein ganz klares Ende gesetzt hat. Das Drehbuch für die Erde und für das, was hier passiert, das ist schon geschrieben, bis ins letzte Detail. Gott weiß das schon, es kommt nichts Überraschendes. Und es ist noch nicht mal alles, was über diesen Wechsel steht. Alexander der Große starb am Ende tatsächlich, auch wie es hier steht, sehr jung. Mit 33 Jahren ist er schon gestorben, auf dem Gipfel seiner Macht, als sein Reich die größte Ausdehnung hatte. Und ich gehe da jetzt etwas schneller drüber, weil es einfach nicht der Hauptinhalt des Textes ist. Auch Alexander der Große ist nicht der Inhalt. Das ist nur die Einleitung. Und was lesen wir? Dieses große Horn wurde also zerstört. Alexander der Große starb. Was ist danach mit seinem Reich passiert? Wir lesen, dass das große Horn zerbrach und es an dessen Stelle vier kleine Hörner wuchsen. Genau das ist auch tatsächlich passiert. Ich möchte noch zwei Verse aus Daniel 11 dazu lesen. Daniel 11 ist nochmal eine detaillierte Erklärung von vielen der Dinge, die wir heute gelesen haben. Und da steht auch etwas über Alexander den Großen. Es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen und nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden. Aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat, denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil als jenen. Genau das ist passiert. Alexander der Große hatte zu der Zeit noch keine Kinder, als er gestorben ist, und sein Reich wurde tatsächlich in vier Unterreiche aufgeteilt. Das lässt sich alles wunderbar nachvollziehen, wer sich damit beschäftigen will. Da gibt es seitenweise Informationen dazu. Das waren vier Reiche. Das war im Norden Kleinasien, der Herrscher hieß Lysimachos, im Westen Mazedonien, der Mann hieß Antipatros. Im Süden war das Ägypten unter Ptolemäus und im Osten Syrien unter Seleukus. Das waren vier Generäle von Alexander dem Großen, die nach einigem Hin und Her dann das Reich unter sich aufgeteilt haben. Und wer da jetzt aufgepasst hat, der wird merken, dass von diesen vier Reichen auch heute noch manche eine Rolle spielen. Syrien, Ägypten, wer heute nach Israel schaut, sieht, dass da immer noch was im Gange ist und dass da auch immer was im Gange war. Der letzte Krieg Israels mit Syrien und Ägypten ist etwa 50 Jahre her. Und es ist immer wieder Ärger da unten. Und die Bibel zeigt hier schon auf, wie die Entstehungsgeschichte davon ist. Gott zeigt, woher das kommt. Und all das war jetzt die Einleitung von diesem kleinen Horn. Denn jetzt kommt ein kleines Horn. Aber was ich mich noch gefragt habe, ist, wir lesen doch jetzt von denselben Reichen wie in Kapitel 7. Und in Kapitel 7 wurden diese Reiche ja auch mit Tieren beschrieben. Aber warum ändern sich denn diese Tiere? In Kapitel 7 wurden die Meder und Perser nicht als ein Widder dargestellt mit zwei Hörnern, sondern da hieß es, da ist ein einseitig aufgerichteter Bär unterwegs mit drei Rippen im Maul. Jetzt wird aus dem Bär da auf einmal ein Widder. Also aus dem wilden Tier wird auf einmal so ein gezähmtes Weidetier. Und genauso ist es auch bei den Griechen. Das war erst ein Panther mit vier Flügeln. Und jetzt wird es auf einmal ein zotteliger Ziegenbock, wie es auch noch drin steht. Also schön verfilzt. Es ist ja schon interessant. Warum? Warum wären das auf einmal Weidetiere? Warum wären das sogar, ja, das sind ja sogar Tiere, die zum Opfer geeignet waren. Ich denke, ich weiß nicht, ob ihr die Erklärung zu weit hergeholt findet, aber ich bin der Meinung, das macht einfach die unterschiedliche Sicht deutlich. Die Juden wussten, dass diese Tiere nicht wild und außer Kontrolle waren, dass es in keinem Moment so war, dass Gott irgendwie über irgendwelche wilden Tiere die Kontrolle verloren hat. Diese Weltreiche waren nur dazu da, Gottes Wille zu tun. Da war nichts Außergewöhnliches oder was Gott überrascht oder was irgendwo nicht mehr kontrolliert war. Gott hat diese Weltreiche benutzt. Sie haben seinen Willen vollbracht und dann war ihre Zeit zu Ende und dann wurden sie abgelöst. Das ist der Blick von Menschen, die Gott kennen, auf die Weltgeschichte. Da ist nichts Ungewöhnliches, da ist nichts Überraschendes. Gott weiß schon, was kommt und es kommt genau das, was passiert. Wir brauchen da nicht erschrecken oder uns irgendwelche Sorgen machen, dass irgendwas außer Kontrolle gerät. Und wir finden jetzt auch den Wechsel dahin, wo es jetzt das erste Mal dann um das heilige Land geht. Denn dieses kleine Horn, was da entsteht, von dem lesen wir einige Dinge. Und wir lesen, dass dieses Horn ja auch mit dem heiligen Land zu tun hat. Ich möchte noch mal lesen, was über das Horn geschrieben wird, dieses kleine Horn. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, aus einem dieser vier Nachfolgereiche von Alexander dem Großen. Das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich, und es nahm ihm das beständige Opfer weg, und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden, und dann geht es um diese Zeit. Da wollen wir gleich nochmal was dazu sagen. Wir müssen noch mal kurz zurückgehen. Das ist ja einfach mal das Gesicht und wir haben gesehen, Daniel hat es nicht verstanden. Der erste Teil mit den Medern und Persern und mit dem griechischen König, ich denke, das ist recht gut nachvollziehbar und auch verständlich. Das kleine Horn allerdings, das wirft schon andere Schwierigkeiten auf. Und so ist es auch bei der Erklärung von Gabriel. Er sagt also sehr wenig über die Wechsel der Weltreiche und beschäftigt sich dann eher mit dem kleinen Horn. Was ist das Besondere an der Erklärung vom Engel Gabriel. Zunächst einmal, wie kommt es dazu? Gott sagt also dem Engel Gabriel, und das ist übrigens das erste Mal, dass ein Engel in der Bibel tatsächlich benannt wird, dass er Daniel das Gesicht erklären soll. Und das ist nur ein Nebenaspekt, aber wir sehen, was mit Daniel passiert, als der Engel kommt. Daran wird nur deutlich, dass Engel eben nicht diese kleinen Kinder mit Flügeln und Goldlöckchen sind. Ohnmächtig ist er geworden, als der Engel kam. Ja. Der ist in sich zusammengeklappt und musste erst wieder aufgerichtet werden. Und das Erste, was ihm der Engel sagt, ist, du sollst wissen, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Und das wiederholt er mehrmals, dass es ganz ums Ende, um den Zorn Gottes geht. Wir müssen uns anschauen, was über diesen König gesagt wird. Frech, listig, mit Macht und Stärke, der hat viele Intrigen gebracht und der hat was mit dem Tempel gemacht, mit Gottes Heiligtum. Nochmal zurück zu Daniels Zeit gab es gar keinen Tempel, der war kaputt. Jerusalem lag in Schutt und Asche. Und Daniel bekommt ein Gesicht, was deutlich in die Zukunft geht. Da sehen wir mal, wie sehr ihn das verwirrt haben muss, was er da gehört hat. Jetzt ist es so, dass diese Erfüllung von der Sache, die müssen wir uns zweigeteilt anschauen. Es gibt einen Mann in der Geschichte, der sehr deutlich zu dem passt, was wir hier lesen. Und zwar hieß dieser Mann Antiochos Epiphanes. Über den kann man alles nachlesen, was man will. Es gibt sehr viel darüber. Ich habe mal den gesamten Wikipedia-Artikel über den gelesen. Wikipedia, klar, ist vielleicht nicht immer perfekt, aber es ist fast gut zusammen. Und Antiochos Epiphanes passt wunderbar auf das, was wir hier lesen. Antiochos Epiphanes kam im Jahr 175 vor Christus an die Macht. Einige hundert Jahre, also nachdem Daniel dieses Gesicht sieht. Und er war ein Seleukidenherrscher, also aus diesem syrischen Teilreich kam der, einem dieser vier Hörner. Und dieser Mann hat sich über sehr geschickte Intrigen, über Morde an seinen Verwandten, an die Macht geputscht. Und wurde immer stärker, immer größer und hat auch mit vielen Geschenken andere Länder da beruhigt und auf seine Seite gebracht. Und er war da sehr geschickt drinne, immer höher zu kommen, sich immer zu was Größerem zu machen. Interessant war schon, was dazu steht, wie er zu seinem Namen kommt. Der hieß ursprünglich mal einfach nur Antiochos. Und Epiphanes haben ihm die Syrer als Beinamen gegeben. Das heißt der Erscheinende. Das haben die gesagt, weil der auf einmal plötzlich da aus dem Nichts kam und auf einmal an der Macht war. Und wisst ihr, was dieser Mann über sich selbst dann gesagt hat, wie er sich selber proklamieren lassen hat? Theo Epiphanes hat er zu sich gesagt. Er ist der erscheinende Gott. Das hat der über sich selbst gesagt. Steht in säkulären Quellen. Das hat dieser Mann von sich behauptet, dass er der erscheinende Gott ist. Er war ein Nachfolger dieses Reiches, der Seleukiden, der Syrer, wo auch heute einiges los ist. Und er bezeichnet sich als der erscheinende Gott. Der hat viele aufwendige Geschenke gemacht, hat Stiftungen in anderen Ländern eingebracht, hat sich also durch geschickte Ränkespiele und Politik immer weiter nach oben gebracht. Und da passiert also tatsächlich, was hier steht. So kam der Mann also an die Macht. Aber das war nicht alles. Es gibt genau auch diesen Bezug zu Israel. Der Antiochos Epiphanes, der hat auf dem Rückweg von einer Schlacht, wo nicht alles so funktioniert hat, wie er wollte, die er abgebrochen hat, ist er nach Jerusalem. Und da gab es Unruhen und die hat Antiochos Epiphanes brutal erstickt. Der ist dorthin, hat die Priester umbringen lassen in Jerusalem, hat verboten, dass Gott angebetet wird im Tempel und hat den Tempel dem Zeus geweiht. Den Tempel in Jerusalem hat er dem Zeus geweiht. All das können wir nachlesen, säkuläre Quellen. Der Tempel in Jerusalem wurde einige Jahre dem Zeus geweiht. Er hat dort Schweine schlachten lassen und wie es hier steht, sein Unternehmen gelang ihm. Es ist tatsächlich passiert, was Daniel gesehen hat. Es wird sogar die Zeit ja genannt in Kapitel 8, diese 2300 Abende und Morgen. Wenn man davon ausgeht, was ja die Bibel selber macht im Schöpfungsbericht, ein Abend, ein Morgen, siehe der erste Tag, dann sind es ungefähr etwas mehr als 6 Jahre. Und das passt recht gut in die Zeit, die Antiochus Epiphanes in Jerusalem gewütet hat. Das heißt also, es gibt einen Herrscher, der tatsächlich hier drauf passt und der die Erfüllung dieses Bildes ist, mehrere hundert Jahre nachdem Daniel das gesehen hat. Und trotzdem gibt es ja irgendwo ein Problem damit. Also ich habe ein Problem damit, weil er da steht, oder der Engel Gabriel sagt immer wieder, Achtung, das bezieht sich auf die Zeit des Endes. Achtung, das ist kurz vor dem Zorn, das ist die letzte Zeit des Zorns, auf die sich das Gesicht bezieht. Und da passt ja was nicht, weil wir wissen, ja, 175 vor Christus, beziehungsweise im Jahr 164 war dann Schluss mit dem Antiochus Epiphanes, bis heute, das wäre ein langes Ende. Das heißt also, das kann nicht dieses Ende sein. Antiochus Epiphanes ist dann nachher tatsächlich gestorben, ohne Zutun von Menschen, wie es auch hier steht. Es gab den Makkabäer-Aufstand, wer davon schon mal gehört hat, Judas Makkabäus hat dann den Tempel wieder geweiht. Aber irgendwas passt hier nicht. Auf der einen Seite ist die Prophetie erfüllt, auf der anderen Seite ist doch seltsam, dass der Gabriel immer wieder auf die Zeit des Endes anspringt. Immer wieder sagt, Achtung, Achtung, es geht ums Ende. Ich möchte nochmal in Kapitel 7 zurückschauen. Denn was passiert hier? Und das ist was in der Bibel immer wieder passiert. Was wir an vielen Stellen sehen. Es werden Dinge aufgefasst, geschichtliche Ereignisse, die schon viele Eigenschaften einer zukünftigen Sache haben. Es gibt oft Prophetien, die mehrere Erfüllungen finden, die mehrfach wieder passieren, die ähnlich sind. In Kapitel 7 hatten wir schon mal von dem kleinen Horn, von einem kleinen Horn geredet. Es ist nicht genau das gleiche. Aber schauen wir uns an, was da über das kleine Horn steht. Kapitel 7, Vers 7. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier. Das vierte Tier sind die Römer. Furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und danach wird dann der Thron Gottes aufgestellt und das Gericht kommt. Die Erklärung dazu war in Vers 24. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich, dem römischen Reich, 10 Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen kommen. Aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Und danach aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Was fällt auf? Zum einen, das kleine Horn heute kam ja von einem anderen Tier als das kleine Horn im letzten Kapitel. Die haben viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Während das letzte kleine Horn aus diesem römischen Reich kommt, kam das Horn heute ja aus dem griechischen Reich. Das Wirken dieser Hörner ist also sehr ähnlich, die tun ganz ähnliche Sachen, aber es ist nicht genau das Gleiche. Das, was also mit Antiochus Epiphanes passiert ist, das ist ein Bild auch dafür, was noch einmal in der Zukunft passieren wird. Wie komme ich da drauf? Wie komme ich darauf, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen? Und die Frage, die ich jetzt kurz vor umstellen muss, ist, was bedeutet das für uns? Was hat denn der Text heute mit uns zu tun? Und ich möchte etwas lesen aus dem Neuen Testament. Schauen wir uns noch 2, 3 Textstellen aus dem Neuen Testament an. Hören wir als erstes Jesus selbst, Matthäus 24. Denn die Dinge, die wir hier gelesen haben, die haben sich noch nicht erfüllt. Ich möchte von drei Personen kurz lesen, die das noch erwarten. Jesus selbst, Paulus und auch in der Offenbarung lesen wir davon. In Matthäus 24, Abvers 15. Den Text kann ich euch nur empfehlen, mal ganz zu lesen mit dem Wissen vom Text heute. Schreibt Jesus über die letzte Zeit. 24 Abvers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist. Und auch keine mehr kommen wird. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Und es geht dann weiter in dem Text. Kurz danach ist dann davon die Rede, wie Jesus wiederkommt, wie Jesus am Himmel erscheint. Wie Menschen auf einmal, der eine bleibt auf dem Feld, der andere ist weg. Das heißt also, im Prinzip müssen wir da auf Kapitel 7 ein Stück weit zurück. Die Erfüllung, dieses letzte kleine Horn, das steht noch aus. Da ist noch was, das wird kommen. Und das wird so ähnlich sein wie das, was wir heute gelesen haben. Es wird etwas mit dem Heiligtum zu tun haben. Ich möchte noch etwas lesen. Etwas, was Paulus sagt zu den Thessalonichern. 2. Thessalonicher 2, Abvers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Brief, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Die Thessalonicher hatten also Schwierigkeiten mit, wann sie zu Gott kommen werden, wie die Abläufe sind und so weiter. Und was sagt Paulus? Lasst euch nicht in eurem Verständnis erschüttern. Lasst euch nicht von Texten, die ihr lest, von Briefen, die ihr bekommt, oder von YouTube-Videos vielleicht heute, von irgendwelchen kleinen Filmchen, von Briefen. Lasst euch nicht verwirren, als wäre der Tag des Christus schon da. Was wird passieren? Bevor das ist, da wird das passieren, von dem wir heute gelesen haben, etwas Ähnliches. Es wird sich jemand, ein Mensch, der Sohn des Verderbens wird geoffenbart, der sich als Gott ausgibt, der sich selbst verehren lässt und der sich in den Tempel Gottes setzt. Das ist was, was noch aussteht. Das hat Paulus so gesagt. Das ist das, was er erwartet hat. Und da wird es auch wieder praktisch für uns, denn es geht um das, wie das Ende sein wird, was am Ende der Erde einmal passiert, was darauf hindeutet, was die Zeichen dafür sind, dass es zu Ende geht. Und es ist etwas, was Daniel 550 vor Christus gesehen hat. So etwas wird da passieren. Und wir sehen, dass Jesus darauf hinweist, dass das passieren wird und dass auch Paulus darauf hinweist, dass das passieren muss, bevor Jesus wiederkommt. Und noch ein ganz kurzer Text. Ich weiß, es ist heute viel Text und ich kann euch nur empfehlen, lest es vielleicht auch noch mal in Ruhe. Ich möchte aus Offenbarung 13 noch einen Text lesen. Auch wieder sehr interessant. Daniel ist definitiv auch der Schlüssel für die Offenbarung. Offenbarung 13, Abvers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sagtlich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie Löwenrachen. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Schreckliche Aussichten, oder? Das wird noch kommen, das ist etwas, was aussteht, dass alle dieses Tier anbeten werden, diesen Mensch, diese Erscheinung, den wir auch Antichristen nennen. Und das hat Daniel schon vorhergesehen. Und alle diese Texte zusammen ergeben ein Bild, dass etwas noch aussteht, was schrecklich ist. Und das ist, obwohl es schrecklich ist, ist die Aussage der Bibel immer wieder, dass wir keine Angst haben sollen, dass wir uns nicht fürchten müssen. Auch das, und da will ich mich wiederholen, das ist Gottes Plan und der wird kommen. Da brauchen wir uns weder drüber wundern noch erschrecken. Es wird kommen, dass alle, die auf der Erde wohnen, das anbeten werden, deren Namen nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes. Und damit sind wir wieder beim Lamm, damit sind wir wieder bei Jesus. Im Kapitel 7, in Daniel 7 hatten wir schon gelesen, wie Jesus erscheint und dem ganzen Treiben auf der Erde ein Ende setzt. In Daniel 2 hatten wir gelesen, wie der Stein losrollt und die Weltreiche zermalmt und zerstört und der ganzen Sache ein Ende bereitet. Und das ist das, worauf wir warten, dass das Lamm wiederkommt, dass wir bei ihm sind, dass wir mit ihm herrschen werden. Aber bis dahin werden noch einige Dinge passieren. Ich weiß nicht alles, ich kann auch nur Details erahnen, aber ja, das war mir heute wichtig, dass wir uns das einfach zusammen anschauen, dass wir keine Angst haben, wenn auch dann Verfolgung kommen wird. Und ich hoffe, dass wir auch schaffen, auszuharren. Amen.